Jetzt musst du mich fragen.
Wie geht's dir?
Nein, nicht das.
Wie ist es, wenn der FC Religionen gewonnen hat?
Toll. Und wir haben gewonnen. Und jetzt musst du noch fragen, ob ich ein Goal geschossen habe.
Ich weiß, du hast fix mindestens eins geschossen. Also wie viele sind?
Ich habe eins geschossen. Aber ja, ja. Eins. Aber im Mittelpunkt ist immer das Team und ich spiele dort, wo der Trainer mich aufstellt.
Ich dachte, du bist der,
ja, eben.
Der Captain.
Ja.
Ja. Ich habe aber auch einen kleinen Erfolg zu verbuchen, aber muss ich vielleicht auch gar nicht das tun.
Mal unbedingt.
Ich habe einen wunderschönen Gipfel erklommen über eine Kletterei und das macht mich total stolz.
Das ist großartig.
Zusammen mit einer urlieben Freundin und das macht mich auch sehr stolz.
Super, jetzt sitzen wir beide da erfüllt, stolz und mit, ja, Muskelkater.
Mega. Solange ich sitzen kann, ist aber alles gut.
Sehr gut.
Stammtisch.
Der RevLab-Podcast für Reformiert.
Und dem Forum-Magazin.
Wo wir uns die Meinung sagen.
Und sie auch einmal ändern dürfen.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und mit mir ist Veronika Jehle, Leiterin vom Katholischen Schwesterblatt, ein Forum-Magazin. Wir wollen es heute wissen und widmen uns mit Muskelkater der ganz grossen Frage. Wir reden nämlich über Nachfolge und über Verzicht, über Konsum und Wachstum. Vor 800 Jahren ist der Franz von Assisi gestorben. Man könnte auch sagen, der Heilige Franz von Assisi. Vielleicht kommen wir noch darauf. Er, der seinen Besitz aufgegeben hat und sein Leben der Armen und der Aufmerksamkeit für die Schöpfung gewidmet hat. Zugleich sind wir zurzeit in der Schöpfungszeit, der ökumenischen Schöpfungszeit, wo in dem Jahr dazu aufruft, den eigenen Lebensstil zu hinterfragen und den wahren Wert von der Sache, von der Dinge, der Wert der Dinge, das kann man, glaube ich, auf Schweizerdeutsch nicht so schön sagen, der Wert der Dinge schätzen zu lernen. Veronika, wer ist der heilige Franz für dich?
Einer der ersten, die ich kannte, glaube ich. Mein Vater hat den Namenspatron, also er heißt Franz. Und mir wurden schon sehr früh die Geschichten erzählt und vorgelesen. Ich kenne diese Bilder. Insofern eine prägende Gestalt auf jeden Fall.
Und was sind das für Bilder und für Geschichten?
Ja, das geht natürlich entlang der heiligen Legenden. Das sind diese Bilder von diesem Mann in der Kutte, der sich Aussätzigen zuwendet, der seinem reichen Vater die Kleider zurückgibt und nackt vor ihm steht am Hauptplatz. Das sind so Bilder von Demut und Armut. Da sind Tiere drauf und die Schöpfung. Sonne und Mond sind Bruder und Schwester. So was sehr Archaisches auch, so was sehr mit dem Leben und mit so der Größe der Schöpfung verbundene Darstellungen, einfache Farben, einfache Formen. Ja, also so, es hat mich sehr begeistert, fasziniert, berührt, auch schon als kleines Kind. Ist er für dich jemand?
Ja, also ich glaube, ja schon. Also ich glaube, wir haben auch ein Bilderbuch gehabt. Das ist so sehr präsent. Und ähnlich wie du sagst, so dass zurückgeben von den Kleidern, dass die Vögel predigen, das ist einfach so eine, ja, als Geschichte da gewesen.
Ja, stimmt, das mit den Tieren sprechen, genau. Mhm.
Genau, das ist mir dann erst beim Jakari wieder begegnet. Genau. Und ja, ich glaube, Assisi auch, so als Ort, wo ich gerade vor 2-3 Jahren wieder gsi bin und einmal als Kind. Und dort, wenn wes andere, so ein bisschen die Ambivalenz, so vom Heiligen verehren.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob es ich frage mich jetzt gerade, ob es einen Unterschied gibt, jetzt von der Konfession her. Also, was bedeutet es für dich oder was ist für dich, dass das ein Heiligen ist?
Ich glaube, das ist etwas sehr Nachträgliches. Oder eine sehr menschliche Bezeichnung. Dass er natürlich ein großes Leben geführt hat, indem er sich zunächst mal klein gemacht hat. Da fängt die eigentliche Spur an, würde ich sagen. So. Also oftmals, manchmal ist dieser Titel ja schon ein Hinweis darauf, dass es sich lohnen kann, sich mit dem Leben von diesen Menschen auseinanderzusetzen. So. Oft ist es aber auch eine Instrumentalisierung für die Institution. Also Franziskus ist ja sicher einer, der sich klar von Institutionen distanziert und abgegrenzt hat, der aber doch auch innerhalb der römisch-katholischen Kirche beziehungsweise innerhalb der christlichen Tradition sein und leben wollte und auch vom Papst Anerkennung gesucht hat. Also von daher, er lebte in dieser Spannung. Aber vielleicht zunächst noch, was mir gerade vorher so durch den Sinn ging. Ich habe irgendwie wie persönlich gerade so das Gefühl, ich bin so überhaupt nicht im Kopf und überhaupt nicht in den Worten eigentlich. Und daher bin ich heute auch ein bisschen hierher zum Podcast gekommen und habe gedacht, oh Gott, was werde ich heute sprechen können? Und warum ist das so? Weil ich eben, ich habe das ja am Anfang schon gesagt, jetzt diese zwei Tage so in der Natur war und auch so durch dieses Klettern mich ausgesetzt habe, auch diesen Kräften von einem Berg und der Natur mit ihren verschiedenen Einflüssen. Ich meine, wir hatten sehr Glück, es ist alles sehr gut gegangen und nichtsdestoweniger, das macht mega was mit mir oder mit einem. Also wer sowas schon mal gemacht hat auf die eine oder andere Art, weiß das. Und ich denke, wenn ich jetzt auf Franziskus schaue, der sich so sozusagen nackt gemacht hat, im wahrsten Sinn des Wortes, so den Reichtum abgelegt hat, sich so verbunden hat mit der Schöpfung und Teil von ihr war und als solcher gelebt hat, dann ja, gibt mir das so wie eine Ahnung, wie anders das sein kann, wenn du so dich so hingibst, so hineingibst in diese Schöpfungsverbundenheit schlichtweg. Und das ist überhaupt nicht naiv und idyllisch und schön und lieblich, sondern das hat was sehr Kraftvolles, auch Erschreckendes.
Ja, und das hat etwas sich ausliefern,
ja.
und glaub. Also ganz stark ist für mich so, dass auf sich selber zurückgeworfen sein.
Mhm.
Eben, man gibt quasi alles auf. Also jetzt beim Franz natürlich radikal als Lebensstil, aber was du beschreibst, in den Bergen sein mit all dieser Schönheit, aber auch mit dieser Gefahr zu wissen, ein Fehltritt kann sein, vieles hat man im Griff, kann man Vorsicht, kann man planen, kann man, keine Ahnung, sich einen Bergführer nehmen, kann man nicht übermütig sein, aber es bleibt es sich aussetzen und man ist einfach nur sich, also quasi in den Bergen sind alle gleich. Also, ja. Egal, was für einen Status und was für einen Besitz du hast.
Und du bist in deiner, würde ich fast sagen, natürlichen Kleinheit. Also
genau.
Die Macht, die Kräfte, die dich umgeben, diese Naturgewalten, das ist einfach so klar und so fühlbar, wie groß die sind. Und wie schön und wie ja, und gleichzeitig auch wie naja, einfach wie auch bedrohlich. Ja. Und wenn es sein soll, eben bist du in deiner Kleinheit einfach verschluckt. Oder alleine schon eben, wenn dann die Füße müde werden und du eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig weit gelaufen bist. Mhm. Also die Natur ist einfach immer größer als du. Das ist echt eine unglaubliche Erfahrung. Und eben, um zurück zu Franziskus zu kommen, ich denke schon aus dem heraus, das muss er irgendwie verstanden oder wahrscheinlich ja auch gefühlt haben. Und aus dem heraus zu leben, anderen zu begegnen, auch Weisheit in die Welt zu bringen, ist eine unglaubliche Sache. Ja. Insofern ist er für mich schon ist ein bisschen ein abgeschmacktes Wort, aber so ein Paradeheiliger.
Ja, oder einfach ein Heiliger.
Ja, genau. Es gibt doch heilige Intellektuelle, also, weißt du, oder so heilige Päpste, oder ich weiß nicht wieso. Da gibt es auch überall interessante Aspekte. Aber so das, was auch ich als Kind mir gedacht habe, was ist ein Heiliger? Da denke ich an ihn, oder?
Ja, in meinem Verständnis wäre jetzt ein... Also heilig finde ich eben so ein schwieriger Begriff, weil es für mich so etwas Hierarchisches ist, dass die irgendwie einen Schritt näher zu Gott gemacht haben oder irgendwie anders sind als mir. Also das so leicht abgehobene sein, das, gegen das streut es mich etwas. Ja. Aber wenn ich es, ich verstehe es eher als Heilige, wenn das Nachfolgerinnen und Nachfolger sind. Also einfach Menschen, die eine Form von Nachfolge gelebt haben. Und was mich dort fasziniert beim Franz von Assisi ist eben, dass auch sich Ausgrenzte zuwenden oder überhaupt Menschen zuwenden, eben gar nicht mehr unterscheiden, ob ausgrenzt oder nicht. Ich meine, ja, das Wort Randständige hat, ist ja eigentlich auch ein unmögliches Wort, weil es immer davon ausgeht, ich stehe im Zentrum und du stehst am Rand. Also es ist eigentlich schon wieder nicht... Da hat schon wieder das Hierarchie-Moment drin oder ich bin Helfende und der andere empfängt oder die andere empfängt. Und ich finde, er hat da durchaus, und das ist für mich das Motiv von der Nachfolge, das verstanden, wo ich im Evangelium auch finde, sich Menschen zuwenden als Mensch. Und auch in der eigenen Verletzlichkeit. Und dann passiert etwas anderes, als wenn ich immer... Also wenn so eine, es ist einfach das Wegfallen von der Hierarchie, in dem, dass er sich dem auch ausgesetzt hat.
Auch von Status und Statussymbolen. Genau. Also zunächst das Ablegen, weil es ja Abstand und Hierarchie erzeugt. Ja, und dann quasi Gleicher unter Gleichen gewissermaßen werden. Du hast ja das schöne Wort Nachfolge verwendet. Wie würdest du denn das definieren? Also was ist Nachfolge? Was verstehst du darunter? Würdest du das beschreiben?
Ich glaube, das Leben und Umsetzen, wo Jesus offenbart wird und gezeigt wird und erzählt wird.
Also quasi das, was du selbst verstanden hast von dem. So.
Ja. Ja. Also wir haben ja einen Text im Reformiert über den Franz von Assisi und der hört auf mit dem Satz: Was ist eine Überzeugung wert, wenn sie keine Konsequenzen für das Leben hat? Und das finde ich so eine Schlüsselfrage. Und Nachfolge ist, ja, ich glaube, wenn der Glaube wirklich Konsequenz fürs eigene Leben hat, und zwar nicht nur für mich, sondern in meiner Haltung, in dem, was ich mache, wie ich Menschen begegne, vielleicht so.
Es ist ja auch in dem Text wieder dieses etwas sagen und es dann auch tun. Also die Kongruenz zwischen Worten und Taten. Die wird auch Franz von Assisi zugeschrieben in diesem von dir erwähnten Text bei euch im Reformiert. Und ja, das ist für mich auch zu so einem Grundprinzip von Leben geworden, beziehungsweise auch von Wahrnehmung von Menschen. Und wo sind jene, die tun, wovon sie sprechen? So, oder die, wo es eine Kongruenz gibt zwischen dem, was sie sagen und tun. Das ist, und bei Franziskus ist natürlich, ich meine, er hat schon, es gibt schon eine Art Lehre von ihm, es gibt den wunderbaren Sonnengesang und noch manche andere Texte. Aber er ist jetzt eigentlich dann wiederum einer, der gar nicht so viel, von dem gar nicht so viel überliefert ist, was er gesagt und gesprochen hat. Also vielleicht ein bisschen ähnlich wie Jesus, er hat gar nicht selber aufgeschrieben, Franziskus schon, aber es ist relativ wenig, es ist kein großes theologisches Werk, das er hinterlassen hat. Er hat eigentlich durch sein Tun bezeugt. Und darin ist er sicher Jesus wirklich sehr ähnlich. Also durch das Tun in jedem Moment eigentlich. Ja, das ist hoch berührend und bewegend. Und was ich gerne auch noch einführen möchte, ist die Person von Clara. Also es gibt hier diese Frau, diese Figur, die lernen sich kennen. Franziskus hat ja auch Brüder um sich gesammelt, also beziehungsweise andersherum. Sie haben ihn aufgesucht und sie waren zusammen unterwegs. Und dann gibt es eben auch diese Frau, Clara, die ihm zum Gegenüber wird und sie werden einander zu Gegenübern und sie gründet dann die Klarissen, eher die Minderbrüder. Das sind ähnliche Traditionen und beziehen sich aufeinander. Und das finde ich so auch wiederum so ein hochessentielles Moment in dieser Geschichte, dass es eben auch die menschlichen Gegenüber gibt, die Geschwisterschaft gewisserweise und diese gemeinsame Nachfolge, die sich wechselseitig inspiriert und doch jeder geht auch ihren seinen eigenen Weg. Ich denke, auch das scheint mir, und auch das geht schon zurück in meine Kindheit, auch Clara ist mir schon früh begegnet als Person an der Seite von Franziskus oder Franziskus an der Seite von ihr. Und ich muss auch sagen, dass das schon relativ früh interessant für mich war, weil ich ja als Kind hauptsächlich so, ich sag's jetzt mal vielleicht auch ein bisschen wertend, so heteronormative bürgerliche Familiensettings kannte als Normalform des Lebens. Und dann sind da plötzlich so zwei Menschen, die offensichtlich anders miteinander unterwegs sind und eine andere Form von Leben teilen. So. Ich habe das damals natürlich noch überhaupt nicht reflektiert, aber wahrgenommen.
Und was sind für dich die Geschichten, die Legenden? Also sind das mehr als Geschichten? Also sind es auch Aufrufe zur Nachfolge?
Also für mich ist es eine Inspiration, auf jeden Fall. Und das ist ja auch interessant, in ganz vielen heiligen Viten von Frauen wie von Männern ist eigentlich dieser Moment, wo sie die Lebensgeschichte eines anderen Heiligen, einer anderen Heiligen gelesen haben und sich anhand von der plötzlich inspiriert haben, zu sagen, hey, ich habe auch einen Weg. Und ich habe auch einen Auftrag hier auf dieser Welt. Und eben durch das in die Nachfolge gekommen sind, durch das Bild eines anderen Menschen. Gerade vielleicht auch in so einer Krisenhaftigkeit, in so einer Sinnkrise, in so einem Moment des Umbruchs, vielleicht auch in einem Moment der Niederlage. Und Franziskus selber hat diesen Moment der Niederlage gehabt. Er ist in den Krieg gezogen als Junge, er wurde gefangen genommen, er war, glaube ich, über ein Jahr gefangen gehalten. Und ging dann zwar nochmals in den Krieg oder wollte gehen, also und ist dann aber, hat dann wie eine Vision gehabt, quasi geh lieber in den, also Jesus sei ihm begegnet und hätte ihn aufgerufen, lieber sich in seinen Dienst zu stellen, so. Ja, insofern Aufruf, ich würde eher sagen Inspiration. Inspiration, ja.
Und ist Nachfolge für dich ein Begriff, den du mit deinem Leben irgendwie verbindest?
Ja.
Schon?
Ja, so als ganz kleiner Versuch.
Mhm.
Es ist jetzt aber auch nicht ein Wort, das irgendwie mir jeden Tag vor Augen steht. Ich finde, es ist ein bisschen ein abstraktes Wort. Und ich finde, es ist auch ein bisschen ein... Ich weiß nicht. Mir fehlt gerade das richtige Wort, aber es ist ein spezielles Wort. Es ist auch ein bisschen ein abgegriffenes Wort innerhalb der christlichen Szene und auch innerhalb so der evangelikalen Szenen und so. Insofern macht es mich auch ein bisschen stutzig. Und was mir auch nicht so gut gefällt, ist halt, dass wenn ich Nachfolge höre, sofort in meinem Kopf eigentlich so dieser Jesusmann kommt, der so vorausgeht und dann gehe ich so hinter ihm nach. So in seinen großen Fußstapfen versuche ich als kleine Veronika da Schritt für Schritt in seine Stapfen zu treten. Das ist so ein bisschen, mir ein bisschen zu wenig selbstbestimmt auch. Insofern finde ich vielleicht da eine Heiligenvita heranzuziehen, anders, weil da sehe ich den Franziskus oder die Clara vielleicht mehr so neben mir. oder als Gegenüber, die eben die ihre Zeit, ihren Weg geprägt haben und selbst gestaltet haben, Entscheidungen getroffen haben, die Konfrontation nicht gesucht haben. Und da kann ich mich fragen, ja, was sind da bei mir die Themen, oder?
Mhm. Ja, ich finde auch, es ist so ein irgendwie ein grosses und irgendwie auch so schweres Wort. Mhm. Also es hat irgendwie so Gewicht für mich. Und ich glaube, es ist, ja, vielleicht, wenn man es positiv formulieren will, macht es demütig. Wenn man es negativ formulieren will, ist so die Art von, also mir geht so ein bisschen niederdrücken im Sinne von, die Fußstapfen sind eh viel zu gross für mich und was mache ich denn da schon? Also es führt halt auch stark vor Augen, und das ist aber vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, man kann es dann irgendwie auffangen, indem dass man sagt, ja, das Scheitern gehört auch zur Nachfolge oder so. Mhm. Aber da, ehrlich gesagt, da hilft mir jetzt der Franz von Assisi oder Clara nicht wirklich weiter, weil also die Fußstapfen finde ich auch ziemlich gross. Und mir umgeben uns ja so stark mit Status und Besitz. Und das meine ich jetzt nicht einmal, dass ich einen Status brauche, der mich über andere erhebt, überhaupt nicht, sondern wo mir irgendwie etwas wie Sicherheit gibt oder sie zumindest vorgaukelt. Also da sind wir wieder bei dem beim Gipfelerlebnis quasi. Also so ausgeliefert leben, wenn ich auf einer Bergtour, wo ich oben bin und jetzt dreht das Wetter und ich muss jetzt irgendwie wieder runter. Mhm. Also es gibt ja so, muss man nicht mal auf den Berg, zum sich klein und gering und prekär vorkommen, da kann man Velo fahren oder in einen Hagelsturm geraten, ja, oder was auch immer. Mhm. Also unsere Schutzhülle ist ja so dünn. Mhm. Und sich dem dann auch, ja, vom Besitz her, von all den Sicherheiten, die man hat mit der Festanstellung und all dem, was wir haben, sich dem ausliefern, das finde ich wahnsinnig krass und radikal. Und ich frage mich, kann ich mit zweiter und dritter Säule ernsthaft sagen, ich sei in der Nachfolge? Das frage ich mich.
Ja. Also die Radikalität von Franziskus ist sicher sehr jesuanisch. Das kommt mir auch so vor. Insofern sind die Fußstapfen auch sehr, sehr groß und sehr, sehr provokant. Du sagst, die Schutzhülle ist sehr dünn. Ich frage mich gerade, gibt es real überhaupt eine Schutzhülle? Oder sind die Privilegien und der Status, und seien sie jetzt verdient oder auch zugefallen, sind die eben die Illusion einer Schutzhülle?
Ja gut, es kommt darauf an. Also man kann sich ja schon absichern, also im Krankheitsfall oder genau, zumindest die Angehörigen, Hinterbliebenen, man kann sich ja schon.
Aber wenn dich die Krankheit ereilt?
Ja, genau. Aber dann wenn mich die Krankheit ereilt, spielt es gleich eine Rolle, wo ich liege, wie ich behandelt wird und welche Chancen, dass ich habe,
ja,
die Kranken teil zu überstehen oder sie zumindest so zu erdulden, dass ich ja gut umsorgt bin. Also um das geht es ja.
Dabei finde ich, um auch was Kritisches gegenüber Franziskus und auch Clara zu sagen, ich weiß nicht, ob es mir jetzt gelingt, das so elegant auszudrücken, weil ich mich eben heute nicht so wortnah fühle, aber dieses so.
Kritik darf unelegant sein.
Ja, genau. Also was ich schon auch finde, natürlich diese Radikalität hat bei Franziskus und auch bei Jesus, finde ich, auch was Selbstdarstellerisches. Also es ist eine Inszenierung auch, die auch Aufmerksamkeit erregt und die auch Aufmerksamkeit erregen will. Also es ist kein dezentes, wenn du betest, geh in dein Kämmerchen und schließe die Türe, so, sondern weil Gott im Himmel sieht, was du betest und was du tust, sondern es ist ein, ich stelle mich auf den Marktplatz, ich ziehe mich nackt aus und ich haue meinem Vater die schönen Kleider um die Ohren. Also ich meine, das ist eigentlich, das wäre sehr Instagrammable eigentlich. Das ist eine sehr gelungene Form von Selbstinszenierung. Hat vielleicht auch einen narzisstischen Anteil, weiß ich nicht. Keine Ahnung, muss man jetzt nicht psychologisieren oder pathologisieren. Aber ich meine, das hat natürlich schon auch eine andere Seite. Und das spielt für mich schon auch rein in diese Frage, ja, die Fußstapfen sind sehr groß und ich mit meiner zweiten und dritten Säule kann mich da überhaupt nicht irgendwie in eine Reihe stellen. Es ist halt auch die Frage vom Maßstab oder von so gewissen Relationen. Und ja, genau.
Ja, aber ich finde, also Narzissmus würde ich da jetzt nicht unterstellen. Mhm. Oder, weil ich glaube, die Aktion und die Inszenierung und eben die Aktion, die heute wahrscheinlich viral gehen,
ja, voll.
Das ist ja quasi eine prophetische Tradition. Also der Tonkrug mhm. auf dem Marktplatz zerschlagen. Mhm. Eben auch, auch Jesus setzt ja ganz bewusst gewisse Zeichen. Auch die Heilungsgeschichte, die findet ja, also die findet ja nicht irgendwo draußen am Stadtrand statt, sondern die ist ja nicht umsonst, dass das ja, in der Menge rein
sie wollen
passiert.
Gesehen werden, sie genau. müssen noch gesehen werden.
Genau, mhm. genau. Und sie müssen gesehen werden. Mhm. Und darum ist ja, oder auch die Aktion von Franziskus, ist ja, also das Zeichen setzen ist ja durchaus wichtig, glaube ich. Und weil's, und mir ist, ich finde das sogar gerade darum wichtig, weil dann Nachfolge nicht, ja, man könnte den Begriff auch lassen, sonst finden wir ein neues Wort, wo nicht so aufgeladen ist.
Ja, also jetzt wissen wir ja, wovon wir sprechen.
Evangelium leben oder was auch immer.
Mm. Mensch sein.
Mensch sein, sehr schön. Dass das eben nicht rein individuell ist und, mhm. und darum habe ich jetzt gerade gedacht, ja, man kann es narzisstisch nennen und vielleicht gibt es sogar, muss man sehr genau schauen, welche Aktionen eine narzisstische Komponente mhm. haben, aber vielleicht ist es gerade das Gegenteil, weil die Aktion eine Öffentlichkeit sucht mhm. und eben will, nicht einfach ist, ich entscheide mich jetzt für mich richtig Weg und laufe dir alle in die andere Richtung, egal, solange mhm. mein Seelenheil, meine Seele gerettet ist, ist mir die Welt egal. Und der Franziskus ist ja nicht einfach introvertiert und mhm. hat sich aus der Welt verabschiedet, sondern ich lese auch diese Aktion als gesellschaftliches, man kann sagen, politisches ja. Zeichen,
mhm.
Eben, wo man im Alten Testament bei vielen Propheten und mhm. Prophetinnen liest. Also die Öffentlichkeitswirksamkeit bedeutet ja auch, dass der Glaube auch eine gesellschaftsverändernde Kraft haben will. Und es ja. nicht nur um das individuelle...
Ja, voll. Das ist eine weitere Seite. Und Öffentlichkeit hat immer doch das Risiko der Irreversibilität. Also ich meine, wenn du dich öffentlich hinstellst und das machst, was Franziskus gemacht hat, du kommst nicht mehr dahinter zurück. Mhm. Und so ist es auch mit Menschen, die heute in der Öffentlichkeit gewisse Dinge tun oder sagen oder sich für etwas einsetzen. Das bleibt Teil deiner Person.
Mhm.
Und als solche wirst du wahrgenommen und du bleibst doch auf eine Art öffentliche Person und übernimmst damit ja auch wirklich Verantwortung. Wirst zur Identifikationsfigur und konfrontierst andere musst aber dann auch mit den Emotionen leben, die du auslöst. Also es ist im Grunde eine große Aufgabe natürlich, die du übernimmst.
Ja, und es ist ja wahrscheinlich wirklich das prophetische Element. Mhm. Du riskierst, ja. Entweder bist Prophetin und setzt das grosse Zeichen und setzt etwas in Gang.
Mhm.
Oder du bist einfach der Spinner, der auf dem Marktplatz war. Und das ist so etwas, wo mir manchmal begegnet. Man hört ja manchmal so Menschen, die irgendwo in der Stadt umeinander schreien. Mhm. Und manchmal beschleicht mich so ein Gedanke, wie kann ich jetzt unterscheiden? Eben, dort denke ich mir halt gerade, lass mir gar nicht zu und denke, entweder pathologisieren wir es oder wenn wir nicht so reflektiert sind, sagen wir einfach, spinnt.
Mhm.
Und dann denke ich manchmal, ja, wie sind echt die Propheten, die da zur Umkehr aufgerufen haben, wahrgenommen worden. Und mit dem Spiel, eben, das ist ja wie in der Apostelgeschichte, das Pfingstereignis, wo die einen sagen, hey, die sind besoffen.
Mhm.
Und die anderen sagen, die verkünden das Evangelium.
Und du bist immer, glaube ich, gleichzeitig beides. Nämlich einerseits für die einen das eine und für die anderen das andere. Und auch je nach Zeit und historischem Moment, je nach Interpretation und Lesart. Auf jeden Fall störst du, auf jeden Fall unterbrichst du, auf jeden Fall veränderst du etwas, indem du dich hörbar, sichtbar machst. Aber eben, es lässt sich nicht mehr ablösen von deiner Person. Das ist halt das unglaublich Interessante.
Ja, und du hast...
Daran.
Genau, und das ist so das... ist so der Grad, oder? Du hast nicht im Griff, ist es einfach nur eine Störung, ein Störgeräusch oder ist es eine verändernde Kraft?
Ja. Ich meine, Franziskus und Schöpfungszeit, ich würde durchaus sagen, dass zum Beispiel die Klimaproteste, die wir hatten, bis vor Corona und auch darüber hinaus, dass die für mich eigentlich durchaus in dieser franziskanischen Tradition und in dieser Schöpfungszeit-Tradition ja stehen. Wenngleich ich die jetzt auch nicht instrumentalisieren möchte oder quasi wie in Dienst nehmen möchte für diese christliche Botschaft. Aber auch da, so dieses prophetische Wort, dich auf die Straße zu setzen und die Schule zu schwänzen, also diese prophetische Tat und dann eine globale Bewegung zunächst mal auszulösen, das hat für mich etwas von Franziskus und Clara in der Gegenwart. Oder ja. In der jüngeren Vergangenheit, muss man sagen.
Ja, genau. Und die Hoffnung wäre, dass das nicht einfach Vergangenheit ist, sondern dass das wieder kann kommen und an der Dynamik gewinnen.
Mm.
Was ich mich dort ganz stark frage, ist so, dass wir haben ja die gleichen Ausgaben auch etwas über den Hitzesommer und die Frage ist, dass quasi sind das apokalyptische Zeichen.
Mm-hmm.
Wie schafft man es eben nicht nur, also nicht nur, ich meine, nicht ausschließlich zu warnen und quasi den Untergang zu predigen, eben letzte Generation. Wie schafft man es, zugleich eine Hoffnung zu transportieren? Und ich habe das Gefühl, mit reiner mit reinem Untergangsszenario im Sinn von letzte Generation und es ist alles eh schon zu spät, das rüttelt zwar auf, aber es nimmt nicht mit, habe ich das Gefühl.
Ja. Ich glaube auch, dass das radikal Ansteckende und Attraktive ist, dieses eben im Gegenteil zu dem, was du jetzt gerade sagst, sind diese Menschen, die im Moment, radikal im Moment sind. Und ich glaube, Franziskus muss wohl so ein Mensch gewesen sein, in seiner Verbundenheit mit der Natur und mit dem, was da ist. Auch mit dieser Zuwendung zu anderen Menschen, wie wir schon gesagt haben. Dieses Radikale im Hier und Jetzt sein. Und das üben und sich damit aber auch auf eine Art begnügen. So. Und dass das irgendwie so was radikal Attraktives auch hat. Und etwas auch von radikaler Armut hat. Weil Armut ist nämlich auch so ein Stichwort, finde ich, an dem wir noch vorbeikommen müssen. Nämlich dieses Weglassen von, nicht nur vom schönen Gewand und vom tollen Essen und ich weiß nicht was alles, sondern auch von der großen Posaune der Angst oder der Vision oder der, ich weiß nicht, die Zukunft und alles und was wir müssen und wir dürfen und wir sollen nicht mehr, sondern so in den Moment kommen, habe ich mich einigermaßen nachvollziehbar ausgedrückt.
Ja, ich glaube schon. Und es ist ja dann auch ein Ansteckende im guten Sinn kann ja nur sein, wenn der Weg als einen ist, wo auch befreit und eben die Schönheit von der Schöpfung erlebbar und sichtbar macht.
Vom Leben selbst eigentlich, auch von deinem eigenen Lebensvollzug.
Genau.
Ja.
Genau. Also es ist ja, jetzt beim Franz von Assisi stelle ich mir vor, dass er etwas ausgestrahlt hat und gesagt hat, hey, der Weg ist gut, der Weg befreit mich.
Ja.
Und nicht im Sinn von, hey, es geht alles bachab und es ist schrecklich und wir können eh nichts mehr machen, aber wir müssen jetzt trotzdem umkehren.
Ja, und das Heil liegt nicht im dich verbinden mit den Großen und Mächtigen, mit dem Geld und den Institutionen. Das Heil liegt aber auch nicht im Beständigen gegen deren Mauern anrennen und darum da wiederum versuchen, eine eigene Institution zu sein, sondern es liegt in dieser Radikalität des Moments und der Zuwendung zu dem, was ist jetzt. Und interessanterweise daraus entsteht Leben. Also daraus entstehen auch Ressourcen, um nicht zu verhungern. Und wir hatten jetzt auch einen Beitrag über die Franziskaner, die heute in Zürich leben, die eben null Vermögen, null Einkommen haben, am Zürichberg leben und eigentlich ein gutes Leben führen. Und woher kommen diese Gelder? Ja, aus Spenden, aus Zuwendungen, aus einfacher Arbeit. Und sie können da leben. Interessant, oder? Sie können im reichsten Teil der Stadt leben, ohne Vermögen und ohne Einkommen. Mhm. Genau, also es fließt eben etwas dir zu aus dem.
Mhm.
Das reicht. Aber dann ist wieder die Frage, was reicht dir? Oder also sobald du natürlich anfängst anzuhäufen, wird das Ganze relativ. Aber ja.
Ja, ich glaube, man könnte wie es so ein bisschen eine Ehrenrettung machen vom Wort Genügsamkeit. Wo ja so der Anstrich hat von sich nicht anstrengen und du bist es eigentlich völlig falsch, sondern einfach im schönsten Sinn genügsam sein und nicht das Gefühl haben, man muss immer mehr anhäufen oder Wachstum sich rein etwas nach außen.
Ja, genau. Vor allem das Wachstum sei rein etwas nach außen. Ja.
Und vielleicht sind das so die beiden Seiten. Einerseits eben mit den Aktionen, die wir darüber geredet haben, dass das prophetische Inszenierung, die so ein bisschen auf den Knalleffekt und du das schon auch wahrscheinlich so auf ein gesellschaftliches Umdenken oder zumindest um ein gesellschaftliches Denken, das wir häufig schon lange aus ist. Ja. Aber es scheint nur dann irgendwie verheißungsvoll, wenn es kombiniert ist mit dem eigenen individuellen Lebensweg, wo ausstrahlt, gewisse Freiheit und Zufriedenheit ist vielleicht fast ein bisschen zu banal, aber Zufriedenheit ist eigentlich sehr viel.
Ja, das ist wie Genügsamkeit, das ist eigentlich ein sehr erfülltes Wort.
Ja, also.
Dass es nicht im einen und nicht im anderen extrem ist.
Also, wenn der Frieden drinsteckt, ist zufrieden sein eigentlich etwas sehr, sehr Grosses und zugleich ist es irgendwie interessant, wie so in unserem Alltagssprachgebrauch das eigentlich ziemlich schlechtes Image hat. Also wenn ich zufrieden gewesen bin, dann ist, weiß auch nicht, was auch immer ich erlebt habe, nicht so super gewesen. Dann ist so, ich bin zufrieden. Das ist irgendwie, dabei wäre es eigentlich sehr viel.
Ich glaube, die Weisheit liegt darin, oder da in diese Mitte zu kommen. Ja. Ich glaube, ich muss wirklich auch mein vorheriges Wort vom Narzissmus, den ich kurzzeitig dem Franziskus unterstellt habe, zurücknehmen, weil ja schon das so ist. Natürlich, er hat diese, zum Beispiel diese Szene am Marktplatz gemacht. Aber er hat das, was er da gemacht hat, ja danach über Jahre mit seinem Leben eingelöst. Also er hat ja nicht einfach eine Knallaktion gemacht und damit noch mehr Geld verdient, um dann die nächste Knallaktion zu machen, um mit der wieder noch mehr Geld zu verdienen, Also, sondern eben, er hat ja das tatsächlich dann noch umgesetzt und in die Tat umgesetzt. Also von daher, glaube ich, muss ich das wirklich zurücknehmen und mich bei Franziskus entschuldigen.
Wir sind ja, wir dürfen unsere Meinung ändern, oder?
Das heißt, stimmt, voll. Ja, ja. Es war gar keine Meinung, es war eine Behauptung.
Ja, und ich würde das auch unterstreichen. Also Narzissmus ist eine sehr verbreitete Störung, aber beim Franziskus, ich glaube, nicht zu finden.
Ja, nein, eh nicht, voll nicht. Es kann gar nicht sein, eigentlich aufgrund dieses Vollzugs von seinem Leben. Ja. Ja, ich finde das schade, dass diese Schöpfungszeit in den Kirchen, ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, seit je, dass das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und so ein bisschen am Rande bleibt. Also ja, Schöpfungszeit.
Darum schreiben wir drüber, oder? Das ist unsere Chance.
Das ist schon so.
Weil ich finde es auch, ich finde es etwas Schönes. Ich finde auch übrigens Erntedank-Gottesdienst etwas sehr Schönes. Voll. Das ist so eine Kindheitserinnerung von der Martlumerkirche mit all den Äpfeln und Herdöpfeln und allem dort vorne aufbiegen. Das ist so, das finde ich etwas unglaublich Schönes. Und es ist auch eine schöne Zeit. Spätsommer ist, glaube ich, meine Lieblingsjahreszeit. Wie der Tucholsky sagt, die fünfte Jahreszeit, wo so etwas kippt. Man spürt, dass es kippt, aber es kippt noch nicht.
Es ist noch da.
Es ist noch da. Das finde ich so ein wunderschöner Schwebezustand. Und jetzt gerade auch die jetzige Schöpfungszeit mit dieser Thematik vom Überlegen, ja, was auch im Guten der Besitz wertschätzen, also was man hat. Also da sind wir vielleicht wieder bei der Genügsamkeit. Nicht das Gefühl haben, ja, Besitz ist eh schlecht und eigentlich sollte ich eben, so wie der Franz von Assisi, alles verschenken. Aber überlegen, ja, welche Stereolage, Kleider, was auch immer, ist mir kostbar und ist eben dann mehr als ein Besitz, sondern ein Wert für mich. Und das finde ich etwas sehr Schönes.
Ja, das Bewusstsein haben und sich verschenken sowieso. Und auch durchaus, ja, materielles Verschenken. Gibt es denn etwas, was du mitnimmst? Also quasi wie so etwas von Clara und Franziskus, so aus dieser Tradition?
Aber das ist jetzt ein weiter Weg. Jetzt bin ich gerade in meiner tollen Stereoanlage gewesen, wo mir so kostbarer Besitz ist, von dem ich mich jeden Tag daran freue.
Mist, jetzt hätte ich dich irgendwas noch zu coolen Stereoanlagen fragen sollen.
Jetzt ist der Weg weit zum
Ja, wieso war eigentlich?
Also du, nein, eigentlich nicht, gell?
Nein, eigentlich nicht. Also du bist ja da offensichtlich sehr in deiner Lebendigkeit, wenn du deine Stereoanlage, allein schon, wenn du von ihr erzählst. Also von
genau, ja, wir haben eine lange Geschichte miteinander.
Ja.
Mit 10, 12, ja, 15, ja.
Genau. Siehst
du? Ja. Ja, einfach, glaube ich, wirklich, also, ja, tatsächlich, das, wir haben es so mit Zufriedenheit, Genügsamkeit umschrieben, so dass, ja, diesen Zustand suchen und schon zugleich eben vielleicht zwischendrin auch wieder mal muss vielleicht nicht die gleiche Aktion sein, aber auch im guten Sinn die Inszenierung suchen und
sich zumindest nicht scheuen davon.
Ja, und sich dem oder sie wagen, wenn man das Gefühl hat, hey, jetzt ist es Zeit und wichtig zum Anstehen.
Voll.
Und das Risiko zu gehen, dass man dann nicht mehr zurückgehen kann, weil es dann gesagt oder geschrieben oder gemacht ist.
Ja.
Und du?
Mir ging gerade so dieses zugegebenermaßen etwas schwülstige, aber doch sehr schöne Wortspiel mit Wesen und Wesentlich durch den Sinn. Also so in der Zuwendung zu den Wesen wesentlich werden. Das klingt super predigthaft. Und gefällt mir aber trotzdem gerade total gut.
Das ist gute Predigten sind super.
Und ja, gut, ob so schwülstige Wortkonstrukte so gut
zu. Nein, musst du jetzt nicht, hör jetzt auf. Sag es jetzt einfach nochmal, wir müssen jetzt mit dem aufhören. Du kannst jetzt nicht irgendwie das jetzt zerreden. Das ist ganz blöd. Wir hören jetzt. Ich sage dann nachher jetzt Amen.
Die Veronika mit ihrer schönen Predigt.
Genau, wir hören mit der Kurzpredigt von der Veronika.
Die Veronika hat eine Predigt für euch vorbereitet.
Genau. Also rum.
Na, also in der Zuwendung zu den Wesen selber wesentlich werden.
Amen.
Amen. Sehr schön.